Während eines missionarischen Aufenthalts in Afrika erkrankt ein junger Mann an Malaria. Dem Tod nahe hat er einen erschreckenden Gedanken, den er heute nicht mehr vergessen kann, aber auch nicht will. Ein herzliches Willkommen zu Menschen im Fokus. Wir möchten hier besondere Geschichten von besonderen Menschen erzählen und heute mit mir im Studio der Samuel Mattia. Herzlich willkommen, dass du da bist und danke, dass du deine besondere Geschichte mit uns teilst. Nun, ich weiß von dir, dass du aus dem Schwarzwald kommst und du kommst aus einer Adventgemeinde, du bist dort aufgewachsen. Ich weiß auch, dass dein Leben nicht ganz gerade verlief. Du bist auch mal irgendwo abgerutscht, aber hast deinen Weg wieder zurückgefunden. Gott hat Großes in deinem Leben getan. Und ich weiß, dass du auf einer Missionsreise warst und dort eine wichtige Lektion gelernt hast. Und zwar nicht nur für dein Leben, sondern bestimmt auch für das Leben von vielen anderen. Und darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Nun, heute bist du Theologiestudent, aber was du in Afrika erlebt hast, das wirst du wahrscheinlich auch als Theologiestudent nie vergessen und auch später in deiner Funktion als Prediger niemals aus deinem Gedächtnis streichen. Nun, was ist da in Afrika eigentlich damals passiert? Nun, genau wo in Afrika bist du eigentlich gewesen?
Ja, genau, wir haben eine Missionsreise gemacht in den Osten von Afrika, nach Kenia. Und das Ziel war dort, ein Gemeindegebäude aufzubauen, eine Schule zu bauen, und einfach mitzuhelfen in den Abläufen von dem Ganzen.
Wann war das? In welchem Jahr?
Das war jetzt in diesem Jahr.
Ja, 2020?
2020.
Ah, bist du dann gerade zurück aus Kenia?
Wir sind im Frühjahr von Kenia zurückgekommen. Wir sind im Januar nach Kenia gegangen und sind im Ende Februar, Anfang März sind wir wieder hierher zurückgekommen.
Genau. Oh, wie gut, noch vor dem Lockdown.
Ja.
Durfte man noch fliegen. Also da in Kenia war es eine kurze Zeit, ja? Du warst einen Monat ungefähr da, 2 Monate.
Ja, genau.
War aber länger geplant.
Es war länger geplant, aber es hat sich dann nach 5 Wochen herausgestellt, dass es doch kürzer wird. Denn ich bin an Malaria erkrankt, was nicht so ganz schön war. Also die Geschichte war so, wir sind im Wald unterwegs gewesen. Wir wollten Holz holen. Ich wollte ein Dach bauen, ein ordentliches Dach. Und ich habe auch meine Trinkflasche vergessen gehabt. Und wir waren dann im Wald und ich habe Kopfweh bekommen und ich hatte Durst und ich brauchte irgendwas zu trinken. Und habe ich zu ihm, der mit mir da mitgegangen ist, zu ihm habe ich dann gesagt, hey, wir müssen zurückgehen. Da sind wir zurückgegangen, ich habe was getrunken und wir haben dann über die Mittagspause, über die Mittagszeit, wo es eigentlich wirklich heiß ist, haben wir dann geruht. Aber dann irgendwie wurde es mir schummrig. Als ob ich krank werde. Und dann habe ich gedacht, ah ja, okay, habe ich vielleicht einen Hitzeschlag bekommen. Ich war zu lange in der Sonne. Und am nächsten Tag war dann wirklich, hatte ich Fieber. Und ich hatte damit gerechnet, okay, das ist normal. Hitzeschlag hatte ich schon mal, passt soweit. Dann an dem noch darauffolgenden Tag hatte ich immer noch Fieber. Und das war dann irgendwie seltsam. Da haben wir dann gedacht, stopp mal, das kann nicht so sein. Dann sind wir in eine Dispensary, in eine Krankenstation sind wir gefahren. Und dort wurde ich dann untersucht auf Malaria. Und das war dann sehr schockierend, weil es war positiv. Und damit war schon mal eine große Chance der Hilfe war schon mal verwirkt. Denn Malaria muss man in den ersten 24 Stunden behandeln. Ansonsten, das ist ja eine parasitäre Krankheit, ansonsten vermehren sich die Parasiten in einem so großen Ausmaß, dass man die kaum noch zu bändigen weiß. Mhm.
Welche Symptome hast du dann gehabt? Also du warst da in dieser Krankenstation und da hattest du schon Fieber, hohes Fieber?
Da hatte ich dann so 39, 40 Temperatur. Und wir sind dann wieder nach Hause gegangen und haben dann probiert, mit den Mitteln, die wir hatten, mit den Medikamenten, haben wir dann probiert, die Krankheit einzudämmen. Mhm. Aber das hat nicht so ganz funktioniert. Der Schüttelfrost kam und ja, irgendwann kam es dann, dass ich gar nicht mehr trinken konnte. Ich konnte auch nichts mehr essen und ich habe geschwitzt und geschwitzt und das war einfach nur schlimm. Ich lag dann irgendwann unter einem Baum, unter so einem Dornstrauch. Und ich konnte gar nichts mehr machen. Ich lag da einfach nur unter der Sonne bei 37 Grad im Schatten und mir war kalt. Obwohl ich 40 Fieber hatte, Schüttelfrost. Und ich konnte nichts mehr essen, nichts mehr trinken. Ich habe Flüssigkeit verloren. wirklich viel. Ich hätte viel trinken müssen, aber ich konnte nichts mehr. Und das war wirklich sehr schlimm.
Woran liegt das? Tut das weh beim Trinken, dass du nicht schlucken kannst?
Es kommt wieder hoch. Also du trinkst und kurze Zeit später kommt alles wieder hoch, weil der Magen irgendwie sehr gereizt ist von den Medikamenten. Und das war dann ganz schön heftig. Weil selbst wenn man die Medikamente dann abgesetzt hat, der Magen war immer noch, es hat nicht funktioniert. Du konntest nicht trinken oder auch nicht essen. Und da habe ich dann sehr viel Flüssigkeit verloren. Ich musste irgendwann nicht mehr auf die Toilette gehen.
Und wenn ich kurz zwischenfragen darf, du warst ja, du lagst unter diesem Baum und diesem Strauch da und hattest hohes Fieber bei hoher Außentemperatur. Ihr habt versucht, so ein bisschen mit Hausmitteln zu behandeln. Warum bist du nicht ins Krankenhaus gefahren? Bei Malaria ist ja doch schon was Gefährliches.
Bei Malaria läuft es so, oder bei der Krankheit, die ich hatte, da hast du von Tag zu Tag, ist es unterschiedlich. Du hast ein Fieber hoch, dann hast du wieder ein Fiebertal, dann hast du wieder ein Fieber hoch und so zieht sich das durch. Und bei den ersten, ja, beim ersten Mal haben wir gedacht, ah, okay, jetzt wird's besser. Die Mittel schlagen an, die wir dabei hatten. Und du hast halt nur die Chance, in dem Tief wirklich was zu unternehmen. Und selbst in diesem Tief ist es schwierig. Denn in dem Tief hast du 38, 39 Grad, in dem Hoch hast du 40, 41. Und wenn du so ein Fieber hoch hast, ist es einfach fast unmöglich, sowas zu unternehmen. Da wirst du auch kaum, da wirst du auch kaum fliegen können. Und das war nämlich auch das Problem. Da in diesem Ort oder eine Stunde von dem Ort entfernt, da war ein Krankenhaus, aber das Krankenhaus hatte einen so schlechten Ruf, da sind Leute hingegangen mit Kopfschmerzen und die sind danach blind gewesen. Da sind Kinder hingegangen, die sind dann gestorben. Und das war einfach eine Abneigung dann, in dieses Krankenhaus zu gehen, weil die einfach so einen schlechten Ruf hatten, weil man einfach Horrorgeschichten aus diesem Krankenhaus gehört hat. Das einzig mögliche Krankenhaus war dann so circa 3 Stunden entfernt. Also man musste fahren, fliegen und wieder eine Zeit lang fahren, um dahin zu kommen. Und es ist halt ein erheblicher Aufwand, logistisch. Und von dem haben wir zuerst gedacht, okay, wir werden verschiedene Mittel benutzen, auch Medikamente, die wir dabei haben, um das einfach zu bekämpfen. Und wir hatten wirklich die Hoffnung, dass das auch funktioniert. Aber dass die Mittel nicht anschlagen, das sieht man ja nicht gleich. Ich meine, das ist ja bei jeder Grippe und so. Du siehst nicht gleich, ob es anschlägt oder nicht. Ja, wir hatten einfach die Hoffnung, dass diese Mittel anschlagen. Und wir sahen jetzt nicht groß das Bedürfnis, in ein Krankenhaus zu gehen, weil wir haben auf die Mittel gesetzt, die wir dabei hatten.
Und die Krankheit nun aber, schreibst ja so in Wellen, es ging auf und ab. Und in den Tälern, da hast du dann immer so ein bisschen die Hoffnung gehabt, jetzt wird es besser. Wie kam es dann, dass du, also du bist ja nicht da geblieben, du bist ja dann irgendwann doch aufgebrochen, hast Hilfe gesucht. Ja, genau. Als du da gelegen hast, kannst du vielleicht mal ganz kurz, die wenigsten von uns hatten Malaria. Welche Art von Malaria hattest du eigentlich?
Malaria tropica.
Ah, okay, das ist, glaube ich, die schlimmste, ne? Wie fühlt man sich, wenn man das hat? Also du liegst da unter der Sonne oder unter so einem Baum, machst dir Gedanken darüber, denkst, es hilft nun oder es hilft nicht. Kannst du so ein bisschen deine Gedankengänge da so ein bisschen erklären? Man weiß, wie man sich fühlt, wenn man in so einer Situation steckt.
Also du fühlst dich sehr elend. Es ist vom Gefühl her, es ist nicht anders wie eine Grippe. Es ist nicht anders wie eine Erkältung im Prinzip. Außer, dass die Symptome viel stärker sind. Und du hast zum Beispiel diesen Schüttelfrost extrem dabei oder so war es bei mir jetzt. Aber so vom Krankheitsgefühl war es jetzt nicht groß anders. Was dann aber anders war, war, dass das war dann an einem Freitagabend, war das dann, ich habe mein Bewusstsein kurze Zeit verloren. Also ja, mein Körper ist in sich zusammengefallen. Und ich bin dann Sekunden später wieder aufgewacht und Leute hatten mich aufgefangen, aber das habe ich gar nicht gemerkt. Dass ich umgefallen bin, mir ist schwarz vor Augen geworden, ja, zu wenig Flüssigkeit. Und das war dann der erste wirkliche Warnschuss. Bis dahin hat man gedacht, okay, ja, die Krankheit, die Mittel müssen jetzt einfach wirken, die müssen jetzt einfach greifen, weil diese Mittel, die haben schon bei anderen funktioniert. Und deswegen hatten wir die Hoffnung, dass die auch bei mir greifen. Aber an diesem Punkt, an diesem Freitagabend, war es eben so, dass wir gemerkt haben, okay, es ist doch nicht so, wie wir uns erhofft haben. Mhm. Und danach kam natürlich der Sabbat. Und an dem Sabbat, das war so der schlimmste Tag des Ganzen. Ich hatte bis 41 Grad Fieber. Ich lag unter einem Dornbusch. Um 11 Uhr hatte es 37 Grad. Und mir war kalt. Mich hat es geschüttelt überall. Und eben an diesem Punkt, das war der Höhepunkt von dem Ganzen. Ich habe einen Tunnel gesehen, einen pechschwarzen Tunnel. Der war duster wie die Nacht. Und das war dann, da habe ich Angst gekriegt. Wirklich tiefe Angst. Und es kam mit diesem Tunnel ein Gedanke, du wirst sterben. Das war ein Gedanke, der war da. Ich konnte nicht mit dem Gedanken diskutieren. Ich konnte den nicht einfach zur Seite stellen. Er war da, er war präsent. Ich konnte nichts machen. Und dann habe ich gedacht, was passiert, wenn ich sterbe? Und dann kamen zwei Fragen in mir hoch. Einmal, bin ich angenommen bei Gott? Wenn ich jetzt sterbe, nimmt mich Jesus wirklich an? Und sind meine Sünden vergeben? Habe ich wirklich alles bekannt? Mich hat dann nichts mehr interessiert, gar nichts mehr. Meine Familie hat mich nicht mehr interessiert. Die Leute dort, meine Frau sogar, hat mich nicht mehr interessiert. Nur noch die zwei Fragen waren präsent. Bin dann wirklich davon ausgegangen, dass ich sterben werde. Und ich war innerlich sehr aufgelöst. Was passiert jetzt? Bin ich wirklich angenommen? Bin ich wirklich bei Jesus, wenn ich gleich zu ihm gehe? Das waren so die Gedanken, die ich da hatte.
Mhm. Und also mit diesem Gedanken sozusagen lagst du unter diesem Dornbusch. Du warst also noch in der Lage, also war das so ein Tief, du warst noch in der Lage zu handeln? Warst du in der Lage zu gehen?
Ich war nicht mehr in der Lage.
Nichts mehr.
Man musste mich tragen. Da haben mich dann zwei Leute getragen, wenn ich auf die Toilette musste. Alleine konnte ich nicht mehr gehen. Und meine Frau hat mich auch öfters mal war mir eine Stütze in dem Sinne, dass ich irgendwo hinlaufen konnte. Aber wirklich laufen ging nichts mehr. Wir hatten da ein Auto und dann hat man mich sogar von einem Fleck zu einem anderen Fleck gebracht, wo es ein bisschen mehr Schatten war, weil ich nicht mehr laufen konnte. Es ging nicht mehr. Und es hat dann irgendwann gegen Abend, war es dann so, dass sich meine Sicht so verschlechtert hat. Ich habe nur noch so verpixelt gesehen. Und nur noch so grün und rot. Ich konnte nichts mehr wirklich erfassen. Und da war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, nee, jetzt, egal was jetzt kommt, wir müssen gehen. Die Mittel schlagen wirklich nicht an. Und dann haben wir einen Flug gebucht. Und zwar von dieser größeren Stadt, die da in der Nähe war, zu einer anderen. Und die lag auf so einem Plateau. Auf 2000 Meter Höhe und da hat es dann angenehme 25 Grad gehabt. Und diesen Flug haben wir gebucht.
Oh, wolltet ihr da ins Krankenhaus in dieser Stadt? War das dieses weit entfernte Krankenhaus?
Ja, genau, richtig, richtig. Und es war ja nicht klar, was passiert am nächsten Morgen. Ist bei mir am nächsten Morgen, ist es wieder hoch? Ist dieses Fieber hoch da oder ist es im Tal? Oder wie genau sieht es aus? Das war alles unklar. Und wir haben das einfach im Vertrauen haben wir einfach gesagt, wir müssen morgen gehen. Und wir haben auch in der Zeit sehr viel gebetet. Also der Missionar, meine Frau und andere Leute haben sehr viel dafür gebetet. Ich war nicht mehr in der Lage. Ich habe auch persönlich aufgegeben gehabt eigentlich. Also ich war nicht mehr davon überzeugt, dass ich da nochmal rauskomme.
Aber habt ihr es dann über die Landstraße zur nächsten Stadt gemacht?
Sogar. Also Gott hat es sehr, sehr schön geführt. Wir sind Gott wirklich sehr dankbar. An diesem Sonntag, da hatte ich leichte Temperatur. Und so war es sehr gut möglich, dass wir fahren konnten. Und so sind wir in das Auto gestiegen um 8 Uhr morgens, sind losgefahren, waren dann am Flughafen, haben eingecheckt. Und am Flughafen hast du immer diese Fieberkontrollen dort. Oder so war es zumindest dort. Die heben dir sowas wie eine Pistole an den Kopf und dann messen sie dein Fieber. Und da habe ich mir schon Gedanken gemacht, oh Mann, was passiert jetzt? Was geht jetzt vor sich? kann ich überhaupt ins Flugzeug rein? Wenn nicht, dann werden sie mich hier ins Krankenhaus bringen und das will ich auf keinen Fall. Mhm. Aber Gott hat alles so geführt, dass wir ins Flugzeug konnten. Alles hat wirklich geklappt, obwohl ich Temperatur hatte. Und ich habe im Flugzeug so viel geschwitzt, obwohl ich ja tagelang nichts mehr getrunken habe. Ich habe geschwitzt wie noch was. Und als wir dann an dem Flughafen ankamen, da hat uns einer dann von der Mission angenommen und ist dann mit uns zuerst mal in das Adventhaus gefahren, hat aber dann auch schon auf der Fahrt gemerkt, das ist nicht einfach nur Malaria, das ist schon viel weiter und hat uns dann in ein Krankenhaus gebracht. Also ich kam dann in diese Station rein und die Ärzte haben mich sofort behandelt. Sie haben mir Blut abgenommen. Das Problem war aber, es kam kein Blut mehr. Und dann haben sie mir intravenös Flüssigkeit verabreicht und kurze Zeit später konnten sie mir dann Blut abnehmen. Dieses Blut haben sie dann untersucht und haben festgestellt, dass die Leukozytenanzahl, also die weißen Blutkörperchen, die die Krankheiten bekämpfen, die liegen bei 27 pro Mikroliter oder Mikroliter. Ein Normalwert liegt aber zwischen 3400 und 10.000 Mikroliter. Also 27 ist eine sehr geringe Zahl. Und dann haben sie auch erzählt, meine Nieren funktionieren nur noch zu 26%. Das heißt, sie haben mit dem Gedanken gespielt, mich an die Dialyse anzuschließen. Mhm. Und da wurde dann einem schon bewusst, okay, es ist richtig knapp. Und der Arzt hat auch gesagt, später dann im Verlauf hat er gesagt, wenn du einen Tag länger dort geblieben wärst, der nächste Fieberschub, der hätte dich erledigt. Du wärst nicht mehr aufgestanden. Und das hat dann mir, als ich auf diesem Bett lag in der Intensivstation, hat mir dann wirklich gezeigt, ey, dieser Gedanke, der da kam in der Wüste, das war nicht irgendein Gedanke, das war wirklich, Gott hat mich gewarnt, wenn du jetzt nichts machst, dann wirst du sterben. Und es war sehr faszinierend. Gott hat einen geweckt, Gott hat einen wirklich geholt aus dieser Situation. Er hat es einem wirklich bewusst gemacht. Du musst jetzt einen anderen Weg gehen. Und wir waren dann auf einem Zimmer und dort sollte ich mich dann hinlegen und ausruhen und man hat mir dann andere Medikamente verabreicht. Und ich lege mich hin und ich bin weg. Mein Bewusstsein war weg. Das ging dann 2 Tage lang, hatte ich kein wirkliches Bewusstsein. Ich kann mich an nichts erinnern. Nichts erinnern. Ich bin dann morgens irgendwann um 10 Uhr aufgewacht. Und ich habe nichts wirklich begriffen, was jetzt gerade abgelaufen ist und so. Und das war schon hart. Also nicht sehr, sehr für mich, aber für meine Frau war es hart. Denn sie musste das ja alles mit ansehen. Die Ärzte haben mir auch nicht gesagt, wenn ich jetzt auf diesem Krankenbett lieg, ja, am nächsten Tag wird's besser. Aber am nächsten Tag, ich war ohne Bewusstsein, ich konnte nicht richtig reden. Und meine Frau hat sich jetzt wirklich ernsthafte Sorgen gemacht. Und ich glaube, für sie war die ganze Situation eigentlich am schlimmsten. Und als wir dann am Dienstag, als ich dann aufgewacht bin, ich konnte nicht gehen, man hat mich dann in einen Rollstuhl gesetzt. Und so bin ich auch mal wieder rausgekommen. Und es war wirklich sehr, sehr anstrengend, das Ganze. Aber der Arzt, der war wirklich gut. Das war wirklich ein guter Arzt, der wusste genau, wann er was macht. Echt, ich bin dem Arzt sehr dankbar. Und 2 Tage später kam er dann zu mir rein und hat gesagt, du bist malariafrei. Und das war dann sehr, sehr, sehr erfrischend einfach. Oh, die Krankheit ist weg, zum Glück. Aber das Problem war, ich war sehr schwach in dieser Zeit. Ich konnte mich nicht wirklich aufsetzen, ich konnte nicht wirklich gehen. Und dann war die Zeit, wo ich einfach mich stärken musste.
Genau. Wie lange bist du da im Krankenhaus geblieben?
Ich war eine Woche dort im Krankenhaus.
Ah, dann haben sie dich schon wieder entlassen, nach einer Woche.
Ja.
Aber konntest du auf deinen eigenen Beinen rausgehen?
Ja, am Ende schon. Okay. Es war wackelig, aber es ging.
Okay. Und war das der Grund, dass ihr, also ihr plantet ja länger in Kenia zu bleiben, aber war das der Grund eurer früheren Rückreise?
Ja, sehr schwach.
Ja.
Und wir haben dann einfach die Not gesehen, zurück nach Deutschland zu gehen, um sich einfach ja, wieder zu aufzubauen, die Kräfte, dass sie sich, dass der Körper sich erholen kann von den ganzen Strapazen. Das war dann der Sinn, warum wir abgereist sind. Und dann war, als wir dann in Deutschland angekommen sind, habe ich einen Monat gebraucht, bis ich wirklich wieder bei vollen Kräften war.
Mhm. Ja, preis den Herrn, dass er dich da durchgeführt hat.
Das ist wirklich Gottes Führung. Er hat wirklich alles so geführt, dass das wie so ein Zahnrad, alles hat auf einmal ineinander gepasst. Das war einfach grandios, das zu sehen. Hm. So, die Fahrt hat funktioniert, der Flug, ich konnte in den Flug einsteigen. Dann hat es funktioniert, dass der sofort die Situation erkannt hat und zum Krankenhaus gebracht hat. Der Arzt wusste gleich, was er machen muss. Das hat alles wunderbar ineinander funktioniert und dessen sind wir Gott sehr dankbar. Mhm.
Als du dann wieder zurück in Deutschland warst, wie hat sich dein Leben dann verändert? Also wie ging es dann weiter bei dir?
Diese Fragen haben mich immer beschäftigt. Und ich wusste, ich musste irgendwas anderes machen. Ich musste irgendwas verändern. Aber du bist in Deutschland und irgendwann kommst du wieder in deinen alten Trott rein. Ich meine, das ist die Umgebung, die du jahrelang kennst. Und du kommst wieder in den Trott rein und ja, es verlangsamt sich alles wieder. Und das ist oft mal das Problem, dass wenn man eine große Erfahrung hat, dass man dann in einer großen Chance steht, sie zu vergessen, sie zu vernachlässigen. Und das war eben, ja, das ist oftmals bei so Youth Missions oder bei irgendwelchen anderen Veranstaltungen, da hat man das Gefühl, wenn Leute über irgendeine große Erfahrung reden, boah, hey, wenn ich auch mal so eine Erfahrung mache, dann geht es mir wunderbar. Dann werde ich zu einem wirklich geistlichen Menschen. Aber das ist nicht so. Du musst an dieser Erfahrung, die du hast, musst du wirklich festhalten. Du kannst sie nicht einfach dastehen lassen und sie für dich arbeiten lassen. Du musst sie festhalten. Die ist nicht einfach da und dann verändert sie dein Leben. Und den Fehler habe ich am Anfang begangen. Ich habe gedacht, okay, jetzt habe ich eine große Erfahrung gemacht, jetzt werde ich geistlicher. Aber das ist nicht eingetreten. Im Gegenteil. Wir kamen, der wirkliche Umbruch kam dann, als wir gemeinsam eine Bibelstelle studiert haben. In 2. Könige wird berichtet von einem König Hiskia. Und dieser König Hiskia, der tut gegen Ende seines Lebens einige Sachen, die Gott nicht gefallen. Und Gott schickt ihn daraufhin eine Krankheit und sagt, es tut mir leid, aber du bist von mir abgefallen. Und Hiskia bittet Gott, bitte Herr, hilf mir, gib mir noch Jahre zu leben. Und letztendlich gibt ihm Gott 15 Jahre dazu. Und er wird wieder gesund. Aber was macht Hiskia? Die nächste Geschichte, die dann berichtet wird über Hiskia, ist, dass er babylonischen Gesandten alle Schätze des Reiches zeigt. Und Gott tadelt ihn dann. Auf jeden Fall, Hiskia hat eine große Erfahrung gehabt. Gott hat ihn aus einer Krankheit errettet und er macht den gleichen Fehler nochmal. Er macht das Gleiche, was er davor gemacht hat. Und wir haben das studiert und in diesem Studium ist mir irgendwann aufgefallen, hey, so ist es bei mir auch gewesen. Ich habe bis jetzt mein Andachtsleben wieder vernachlässigt. Die Beziehung zu Christus habe ich vernachlässigt. Ich bin wieder Hiskia. Ich bin wieder König Hiskia. Und das war für mich sehr schockierend, dieses Erlebnis. Und dort habe ich dann gemerkt, okay, ich muss wirklich daran festhalten an dieser Erfahrung, weil sonst geht sie mir verloren. Ich muss mich immer wieder auf diese Erfahrung hin berufen, um Veränderungen herbeizuführen. Also nicht, dass ich jetzt die Veränderung herbeiführe, aber dass ich Gott bitte, dass er mir die Veränderung gibt, dass er mich verändert. Ich muss mich immer wieder darauf hin besinnen. Ich kann es nicht einfach so laufen lassen. Und das war so der Knackpunkt. Das war die zweite Erfahrung in dieser ganzen Geschichte. Einmal die Erfahrung in Afrika und dann einmal dieses Erlebnis, so zu sein wie Hiskia. Und ich meine, wenn wir manchmal diese Bücher in der Bibel durchlesen von den Königen, dann denken wir, oh Mann, wie konnten die nur? Wie konnten die nur? Wir würden das ja ganz anders machen. Mhm. Aber wenn wir ehrlich sind, dann geht es uns überhaupt nicht anders. Wir sind genauso wie diese Leute.
Vielleicht eine Sache, die ich ganz, ganz spannend fand. Also ich meine, ich glaube das auch, uns geht es ganz oft so. Wir lesen diese Geschichten und uns geht es oft so, dass wir die gleichen Fehler machen. Was ich ganz spannend fand, ich habe sozusagen deine Kurzbiografie gelesen, was du also geschrieben hast, sozusagen, was dir passiert ist. Und ich habe darin entdeckt, dass deine Frau, die Eva, die hat auch von Hiskia gelesen. Ich kriege es nicht ganz zusammen, aber sie hatte auch eine Hiskia-Erfahrung, oder wie war das?
Also im Prinzip hat sie zwei Erfahrungen gemacht. Die eine Erfahrung war, sie hatte ganz am Anfang, als wir in Afrika waren, in ihrer persönlichen Andachtszeit immer wieder den Gedanken, lies Hiskia, lies Hiskia. Und sie hat sich gedacht, nee, ich möchte jetzt nicht Hiskia lesen. Und erst dann im Krankenhaus hat sie wirklich Hiskia gelesen. Und als wir dann in Deutschland waren, war es für sie dann so wirklich ein Erlebnis, boah, schon am Anfang sollte ich Hiskia lesen. Im Krankenhaus habe ich Hiskia gelesen und jetzt habe ich so das Gefühl, ja, das ist so für mich eine zweite Erfahrung in diesem Sinne. Die andere Erfahrung, die Eva in Afrika machen durfte, war, als es mir so schlecht ging, ich auf dieser Matratze unter dem Baum lag, da hat sie mir aus Patriarchen und Propheten vorgelesen. Und dann kam sie an die Stelle, wo Abraham Isaak opfert. Und sie hat dann wirklich dieses Gefühl gehabt, sie muss mich jetzt loslassen, sie muss mich übergeben in die Hände Gottes. Selbst wenn ich jetzt sterbe, sie muss mich loslassen. Sie muss mich, wie Abraham Isaak geopfert hat, auf diesem Altar legen. Und selbst wenn ich nicht mit ihr zurückgehe, sollte sie mich abgeben. Und das war für sie eine sehr große Erfahrung. Denn dadurch musste sie lernen, wirklich alles Gott zu geben, selbst in den schwierigen Situationen. Und ich denke, das war auch für mich ganz hilfreich. In dieser Wüste da liegst du da und du kannst nichts mehr machen. Hier in Deutschland, du kannst überall hingehen, in jeden Supermarkt kannst du gehen. Du kannst dein Leben freigestalten, du kannst den Beruf machen, den du möchtest, du kannst auf, ja, was auch immer du möchtest, du kannst alles machen im Prinzip. Aber dort kommst du dann an den Punkt, wo du eben nicht mehr alles machen kannst. Du liegst da, du kannst nicht mal mehr trinken, obwohl du einen Riesendurst hast. Und dort wird dir dann wirklich bewusst, wie du abhängig bist von Gott. Von dem, der alles erschaffen hat, durch den du eigentlich nur lebst. Von ihm bist du abhängig und nur auf ihn kannst du dich berufen. Und ich denke, das war auch eine große Erfahrung, gerade für uns, die wir aus Deutschland kommen. Eine sehr große Erfahrung, dass wir im Prinzip nichts in der Hand haben, dass alles von Gott kommt.
Ich finde es total motivierend, das zu hören. Also, dass Gott dich eine Erfahrung machen lässt und schon weiß, du brauchst noch einen hinterher und er plant dich schon. Also, selbst wenn wir untreu sind, ist Gott doch immer treu.
Auf jeden Fall.
Das ist so schön, das zu hören. Vielen Dank, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich bin Gott dankbar, dass du diese Erfahrung machen durftest, um sie uns zu erzählen. Sie hat in deinem Leben was verändert und ich hoffe auch, dass sie im Leben unserer Zuhörer was verändert, dass wir sehen können, wie Gott eingreift, wie er handelt, wie er uns in der Hand hält. Also vielen Dank dir, Samuel, für dein Zeugnis. Liebe Zuschauer, das war bestimmt eine große Erfahrung, die Samuel in seinem Leben gemacht hat. Und es war bestimmt nicht die letzte Erfahrung, die er gemacht hat. Gott wird in seinem Leben noch Geschichte schreiben und das wird wahrscheinlich in deinem und in meinem Leben genauso sein. Und wir werden noch viele andere Zeugnisse hier hören. Wir wollen noch mehr Menschen einladen und ihre Geschichte hören in unserer Sendung Menschen im Fokus. Und dazu natürlich auch wieder eine herzliche Einladung und bis zum nächsten Mal.